das ökonomistische, libertäre oder die Ökonomisierung des Sozialen wird in letzter Zeit immer relevanter und diese Verbindung zwischen Marktförmigkeit und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die wir ja schon lange beobachten, die wird immer sichtbarer jetzt in den letzten Jahren.
Ich meine, für sich genommen sind natürlich diese Werte und Tugenden per se auch nicht problematisch. Also wenn man von Kreativität spricht, von Flexibilität, von Eigenverantwortung. Aber sie können unter Umständen einen hochproblematischen Output dann auch haben, wenn sie eben zusammenkommen mit so einer Entsolidarisierung. Also gerade dieses, man ist selbst schuld, das trifft ja einfach auch auf unsere heutige krisengebeutelte Zeit nicht zu.
Und die Literatur zur Ökonomisierung des Sozialen sagt halt, dass das die totale Ökonomisierung des Sozialen ist, weil es bis in die Selbstkonstruktion der Individuen hineingeht, eben diese ökonomische Logik, das unternehmerische Denken. Und das Problem ist eben, wenn dieses sei unternehmerisch, optimiere dich selbst, wenn das zum Allheilmittel für alle möglichen sozialen Probleme wird, die aber auch strukturelle Ursachen haben können.
Eben dieses unternehmerische Selbst. Und das beschreibt also einmal so unternehmerische Tugenden wie Kreativität, Flexibilität, Risikobereitschaft, Eigenverantwortung und gleichzeitig aber auch, was man unter dem Begriff Universalismus, also unternehmerischer Universalismus, was damit gemeint ist, ist, dass diese Normen eben universell geltend gemacht werden. Also die zielen nicht nur auf mich als Individuum ab, sondern das wird eine verallgemeinerte Norm. Also ich will das quasi dann auch von meinem Gegenüber. Und was damit eben auch einhergeht, ist diesen Erfolg oder Misserfolg immer auf den Einzelnen und dessen Fähigkeit zur Selbstoptimierung zu beziehen.
Und das habe ich im Laufe meiner Forschung zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit auch verstanden, so sperrig wie das Konzept ist. Wenn ich Minderheitengruppen nicht schütze, wenn die keine Teilhabe haben, dann gibt es keine Demokratie und dann schlittern wir in ein autoritäres System hinein.
In dieser Folge unterhalte ich mich mit Professorin Dr. Eva Groß und Amelie Nickel. Beide arbeiten an der Akademie der Polizei in Hamburg. Frau Groß und Frau Nickel sind Autorinnen zahlreicher lesenswerter Publikationen, die unter anderem in den Mitte-Studien nachzulesen sind. Im folgenden Gespräch unterhalten wir uns über den Zusammenhang zwischen der zunehmenden Ökonomisierung des Sozialen, der Ausweitung des marktförmigen Extremismus und dem Erstarken des Rechtsextremismus sowie des libertären Autoritarismus. Frau Groß und Frau Nickel greifen hierfür auf empirische Studien zurück und bieten eine Reihe nützlicher Analysewerkzeuge, um diesen Zusammenhang besser zu verstehen. Bevor es losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis für diejenigen, die keine Zeit haben, die Folgen in Gänze anzuhören, aber dennoch gerne wissen möchten, was besprochen wurde. Zu jeder Folge veröffentliche ich Zusammenfassungen in Form von Zitaten. Diese sind sowohl auf Instagram als auch im Blog zum Podcast unter philipp-kersting.de zu finden. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Hören. Hallo und herzlich willkommen bei PTP-Strich, dem Podcast zu pluralen Perspektiven auf den Wirtschaftsunterricht. Mein Name ist Philipp Kersting. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit ökonomisch heterodox bzw. plural denkenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, um den Wirtschaftsunterricht kritisch konstruktiv zu reflektieren. Um dies zu tun, freue ich mich sehr, in der heutigen Folge Eva Groß und Amelie Nickel als Gast zu haben. Eva Groß und Amelie Nickel sind Autorinnen zahlreicher Studien zum Themenkomplex Rechtsextremismus, marktförmiger Extremismus, libertärer Autoritarismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und die Ergebnisse ihrer Untersuchungen sind unter anderem in der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zu lesen. Ich persönlich muss sagen, dass ich die Lektüre ihrer Aufsätze immer als besonders anregend und auch hochgradig aktuell empfunden habe und empfinde. Und leider finde ich, dass viele Punkte immer aktueller werden. Die Stärke ist, dass sie meines Erachtens wichtige Fragen stellen und dabei auch wertvolle Denkwerkzeuge liefern, um diese Fragen zu denken und neue Blicke zu entwickeln. Also sind alles Fragen rund um Rechtsextremismus, marktförmiger Extremismus, libertärer Autoritarismus. Das sind alles komplizierte Begriffe, die allerdings sehr lohnenswert sind und als wichtige Denkwerkzeuge dienen können. Und deswegen freue ich mich sehr, in der heutigen Folge Sie als Gast zu haben.
Vielen Dank.
Dankeschön für die Einladung.
Als erstes ist so eine Standardfrage natürlich eine kurze Vorstellung Ihrer Person, auch vielleicht noch nicht ganz so kurz, ja, Ihre aktuelle Position und wie Sie dazu gekommen sind, aber auch vielleicht ein Hinweis auf Ihre ökonomische Brille, das heißt, wie blicken Sie eigentlich auf Ökonomie?
Okay, mein Name ist Eva Groß. Vielen Dank für die nette Einführung, Herr Kersting, und für Ihr Interesse an unseren Themen. Freut uns sehr. Ich bin momentan Professorin für Kriminologie und Soziologie an der Hochschule der Polizei in Hamburg und habe meine wissenschaftliche Karriere 2008, würde ich mal sagen, gestartet, eben mit dem Projekt zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, und beschäftige mich eben seitdem, also fast 20 Jahre schon, mit dem Thema an sich. Ich habe Kriminologie studiert in Hamburg und dann in der Soziologie promoviert, war dann eine Zeit lang aus der Hochschule raus, beim LKA Niedersachsen in der Kriminologischen Forschungsstelle, bis ich eben dann jetzt hier wieder in die Soziologie, Kriminologie stärker eingestiegen bin. Das nur kurz zu meinem Hintergrund. Vielleicht die Frage, wie meine Brille auf die Ökonomie ist, ist natürlich keine aus Sicht eines Ökonomen oder einer Ökonomin, sondern aus der Perspektive einer Soziologin. Und ich verstehe die Ökonomie als ein Teilsystem oder eine von mehreren Institutionen in der Gesellschaft, die wir uns in der Soziologie eben immer in ihrem Verhältnis zu anderen Teilbereichen oder Institutionen anschauen, beispielsweise der Politik oder auch der Bildung. Und wo wir genau hinschauen, auch gemeinsam mit Amelie Nickel mittlerweile, ist eben die Frage, gibt es da eine Imbalance, ein Ungleichgewicht zwischen der Ökonomie und anderen Teilbereichen in der Gesellschaft, beispielsweise Politik, Bildung oder auch Religion, insofern, dass die Ökonomie die anderen Teilbereiche dominiert und ökonomische Rationalitäten und Logiken sozusagen in die anderen Teilbereiche eindringen und somit diese Teilbereiche auch verändern in einer Art und Weise, die wir eben auch kritisch sehen. Das vielleicht kurz und knapp zu meiner Person.
Ja, da kann ich vielleicht dann ganz gut anschließen. Ich bin Amelie Nickel. Ich bin jetzt Mitarbeiterin bei Eva Groß in der Soziologie an der Hochschule der Polizei in Hamburg. Und ich habe Soziologie studiert in Hamburg und bin da auf Arbeiten von Eva und damals noch zusammen mit Andreas Hövermann gestoßen. Von daher, ja, hat sich das, bevor wir uns persönlich kannten, irgendwie schon wissenschaftlich abgezeichnet, dass mich dieselben Themen interessieren. Genau, und nach dem Masterstudiengang bin ich dann auch an die Uni Bielefeld und konnte dort eben auch weiterarbeiten zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, aber eben auch damals lief es noch unter dem Begriff marktförmigen Extremismus. Ja, und jetzt dann eben auch mit meiner jetzigen Stelle hat sich der Kreis da ganz gut geschlossen, und wir können jetzt eben neben diesem, dem einen Fokus, würde ich sagen, auch auf polizeiliches Handeln, können wir diesen anderen Strang, den wir in den Mittestudien auch bisher untersucht haben, weiter fortführen und genau dazu forschen, was mich persönlich auch sehr freut, weil es einfach, ich glaube, schon seit meinem Studium irgendwie so ein intrinsisches Interesse war. Gerade auch, was Eva schon meinte, auf die Ökonomie zu blicken mit einem soziologischen, politischen Verständnis auch. Also nicht jetzt so im Sinne, glaube ich, klassischer BWL, VWL, was ist ökonomisches Handeln, sondern eher auch, was löst das gesellschaftlich aus, was bedeutet das für unser Zusammenleben. Und genau, da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, also Ökonomie immer auch im Verhältnis zu Gesellschaft und auch gesellschaftlichen Konflikten dann eben auch. Also wie hängt das auch mit Radikalisierungsphänomenen zusammen, politischer Art? Aber da kommen wir, glaube ich, dann ja auch noch drauf zu sprechen. Ja, ich glaube, das wäre es auch von mir.
Schön. Ich finde es spannend, es gibt ja diesen Bonmot, Ökonomie ist so wichtig, um es Ökonomen, Ökonomin zu überlassen. Und was Ökonomie ist, ist natürlich etwas Komplexes und das rein aus einer Disziplin heraus zu definieren, aus der Wirtschaftswissenschaft heraus, wäre zu kurz gegriffen. Und vor diesem Problem stehe ich auch in der Schule tatsächlich, weil seit der Einführung des Fachs Wirtschaft in Baden-Württemberg sich der Blick auf Ökonomie doch stark geändert hat, während früher eher sozioökonomisch gewesen ist und Soziologie und Politik auch noch eine Rolle gespielt haben, ist jetzt im Fach Wirtschaft der Blick auf Wirtschaft doch sehr stark ökonomisch geprägt. Und insofern sind auch bestimmte Fragen aus dem Blickfeld der Ökonomie in der Schule verschwunden, wie beispielsweise Extremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Diese Themen finden sich im Politikunterricht wieder, aber nicht im Ökonomieunterricht. Und ihre Arbeiten zeigen, dass doch dieser ökonomische Blick auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ein sehr gewinnbringender Blick ist. Und darauf möchte ich gerne hinaus. Doch bevor wir diese Frage besprechen, hätte ich noch eine kurze Zwischenfrage. Und zwar, wir haben ja schon eine Einleitung gehört, dass sich beide schon sehr lange mit dem Themenkomplex gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Extremismus beschäftigen. Meine Frage wäre nun, wie kam es dazu? Und wie hat sich der Blick auf dieses Thema im Laufe der Zeit verändert? Hat sich doch einiges getan auch, denke ich.
Ja, wie kam es dazu? Da muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Letztlich ist es auch so ein bisschen, dass, ne, jetzt mal unter uns, ein Zufall. Nach dem Studium, nach meiner Masterarbeit, war das eine Stelle, die mich, und da ist wieder die intrinsische Motivation vielleicht, die ausgeschrieben war an der Uni Bielefeld als wissenschaftliche Mitarbeiterin und die mich einfach interessiert hat, wo ich aber noch nicht viel drüber wusste. Und so bin ich in dieses Projekt gekommen zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, was ja das Vorläuferprojekt von den jetzigen Mitte-Studien ist, also was dann eben publiziert wurde in den deutschen Zuständen, die ja jährlich rausgegeben wurden, bis das geendet hatte. Und daran schließen ja die Mitte-Studien an. Und ja, also letztlich so ein bisschen Glück, Zufall und ein Teil intrinsische Motivation einfach an den Themen soziale Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, Diskriminierung und solche Dinge. Und was ich gemerkt habe, als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, ist vielleicht, wie relevant eigentlich diese gruppenbezogenen Abwertungen von Menschen sind. Also wenn ich Menschen sehe und sie in Gruppen einteile, wie wichtig diese gruppenbezogenen Abwertungen beispielsweise gegenüber Asylsuchenden oder Sozialhilfeempfängerinnen oder Jüdinnen und Juden oder Arbeitslosen, wenn ich nur noch die Menschen als Teil dieser Gruppe sehe und die abwerte, wie wichtig das eigentlich ist, um soziale Ungleichheit und Diskriminierung in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Also die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist so ein sperriger Begriff, der aber eigentlich Kern von Ungleichwertigkeit und Ungleichheit in der Gesellschaft bildet und damit eben auch politisch hochrelevant ist. Und was ich im Laufe der Zeit interessant fand, wie gesagt, es sind ja fast schon 20 Jahre, ist, wie sich die politischen Erzählungen eigentlich immer wieder um solche Gruppenabwertungen drehen, um unterschiedliche Ungleichheitsordnungen aufrechtzuerhalten. Also die Erzählungen, warum Menschen weniger wert sind, die verändern sich Hand in Hand mit politischen Veränderungen. Und das habe ich gemerkt. Und da kommen wir jetzt zu unserem Thema. Das ökonomistische Libertäre oder die Ökonomisierung des Sozialen wird in letzter Zeit immer relevanter. Und diese Verbindung zwischen Marktförmigkeit und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die wir ja schon lange beobachten, die wird immer sichtbarer jetzt in den letzten Jahren. Also auch durch solche Figuren wie Elon Musk oder auch Andrew Tate, wo sich eben, das sind so Figuren, in denen verbindet sich dieses Selbstoptimierertum und Unternehmerische mit ganz offener Abwertung und Degradierung von bestimmten Menschengruppen. Ja, und das vielleicht so grob. Ja.
Ich bin im Endeffekt ähnlich auf das Thema gekommen. Es ist mir irgendwie im wissenschaftlichen, in der akademischen Ausbildung begegnet und hat für mich sehr viel klar gemacht, die gerade diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit plus auch damals auch die Aufsätze dann zur Ökonomisierung der Gesellschaft und wie das Ganze zusammenhängt, das fand ich einfach sehr, ja, das hat mir irgendwie sehr viel erklärt. Und das, was es mir nicht erklärt hat, versuche ich mir jetzt quasi so im Laufe meiner weiteren, akademischen Werdegang noch zu erschließen, weil ich den Zusammenhang so spannend finde und weil er das verknüpft, eben dieser individuelle Output, den wir sehen, auch mit Blick auf Radikalisierung und Abwertung von spezifischen Gruppen, aber dann eben schon auch immer eine gesellschaftliche Brille zu haben, die eben auch eine ökonomische ist, wie das zusammenhängt mit unserem Wirtschaftssystem, mit politischen Entwicklungen. Und so, das war mein Interesse und ist nach wie vor mein Interesse an dem Thema.
Ja, schön. Das ist eine gute Übersicht und auch eine gute Erklärung. Ja, das Leben besteht halt aus einer Mischung aus Zufällen, aber auch intrinsischer Motivation. Und es ist spannend, was sich daraus entwickelt hat. Also ich muss sagen, ich habe, wie gesagt, diese Aufsätze auch gewinnbringend gelesen. Und ich finde es einfach immer wieder schön, dass mir so viele Denkwerkzeuge dann an die Hand gelegt werden und vor allem Begriffe ja auch angeboten werden, mit denen ich etwas ausdrücken kann, was ich vorher so gefühlt habe, beobachten konnte, aber nicht benennen konnte. Ich denke da beispielsweise an Begriffe wie Vermarktlichung oder marktkonforme Inklusionsbestrebungen oder auch diese Wettbewerbsideologie. Das sind alles Sachen, die auch im Schulkontext beobachtbar sind. Und ein Begriff, den ich hier nochmal gerne aufgreifen würde, ist der Begriff des unternehmerischen Selbst, auch gekoppelt an das Konzept des unternehmerischen Universalismus. Das sind alles auf den ersten Blick vielleicht etwas sperrig wirkende Begriffe, aber ich kann nur jedem raten, sich damit zu beschäftigen, weil es sind echt Werkzeuge, die es ermöglichen, aktuelle Phänomene gut zu greifen und somit auch zu denken. Und an dem Begriff des unternehmerischen Selbst würde ich es gerne nochmal den Gedanken ein bisschen fortsetzen. Und zwar betonen Sie immer wieder in Ihren Texten die Bedeutung dieses unternehmerischen Selbst. Und ich bin da auch aus dem Grund hellhörig geworden, weil dieses Konzept auch im Schulkontext immer wieder auftaucht. Im Schulkontext spielt im Bildungsplan das Unternehmen eine große Rolle. Von außerschulischen Akteuren bekommen wir immer Angebote zur Entrepreneurship Education. Und ich weiß auch, dass diese in der Schule angenommen werden. Das heißt, wir arbeiten sehr stark an diesem Leitbild, Schüler auch ein unternehmerisches Denken zu vermitteln. Ihre Texte ermöglichen einen völlig anderen Blick drauf und den würde ich Sie bitten, noch mal kurz darzustellen. Also was meinen Sie eigentlich, wenn Sie oder womit, in welchem Kontext verwenden Sie diesen Begriff des unternehmerischen Selbst und was hat es zu bedeuten?
Genau, also das geht auf Ulrich Bröckling zurück. Der hat dieses Konzept eingeführt. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre her, oder Eva?
Ja.
Das ist schon genau. Eva hat dazu dann auch ihre Doktorarbeit geschrieben. Und er hat damals Unternehmer- und Management-Literatur gesichtet und hat daraus abgeleitet eben dieses unternehmerische Selbst. Genau, und das beschreibt also einmal so unternehmerische Tugenden wie Kreativität, Flexibilität, Risikobereitschaft, Eigenverantwortung und gleichzeitig aber auch, was man unter dem Begriff Universalismus, also unternehmerischer Universalismus, was damit gemeint ist, ist, dass diese Normen eben universell geltend gemacht werden. Also die zielen nicht nur auf mich als Individuum ab, sondern das wird eine verallgemeinerte Norm. Also ich will das quasi dann auch von meinem Gegenüber und von der Gesellschaft. Und was damit eben auch einhergeht, ist diesen Erfolg oder Misserfolg immer auf den Einzelnen und dessen Fähigkeit zur Selbstoptimierung zu beziehen. Also bin ich in der Lage, was aus mir zu machen, dann habe ich sozusagen geschafft. Habe ich in irgendeiner Weise Misserfolg oder schaffe Dinge nicht, dann bin ich auch allein dafür verantwortlich. Wir haben das dann auch gemessen, immer über so Aussagen wie, wer scheitert, ist selbst schuld. Wer sich nicht genug anstrengt, ist selbst schuld, wenn er scheitert. Oder wer sich nicht gut verkaufen kann, ist selbst schuld, wenn er scheitert. Also unter diesem Selbstschuld eben diese Verantwortung auf das einzelne Individuum zu legen. Und genau, er hat das beschrieben, eben für diesen Unternehmenskontext und dann auch Zusammenhänge gesehen zu Depressionen und Burnout, weil eben diese starke Individualisierung auch einen enormen Druck aufbaut auf dem Einzelnen. Und ich fand das auch in der Vorbereitung für den Podcast, also ich habe das tatsächlich nicht gewusst, wie sehr das schon Einzug in den schulischen Alltag und ins Curriculum auch erhalten hat durch diese Entrepreneurship Education und war wirklich erstaunt, wie sehr das auch diesem Konzept von Bröckling dann ähnelt. Genau, ich muss auch sagen, ich meine, für sich genommen sind natürlich diese Werte und Tugenden per se auch nicht problematisch. Also wenn man von Kreativität spricht, von Flexibilität, von Eigenverantwortung. Aber sie haben halt einen, sie können unter Umständen einen hochproblematischen Output dann auch haben, wenn sie eben zusammenkommen mit so einer Entsolidarisierung. Also gerade dieses, man ist selbst schuld, das trifft ja einfach auch auf unsere heutige krisengebeutelte Zeit nicht zu. Also auch ökonomisch schlechter gestellte Personen sind natürlich nicht in dem Sinne selbst schuld daran, sondern auch unterliegen natürlich auch gesellschaftlichen Zwängen da. Strukturelle Ungleichheiten bedingen das und nicht unbedingt eine fehlende oder auf keinen Fall eine fehlende ja, Selbstoptimierung in dem Sinne. Genau, und dadurch hat das eben auch immer, kann das einen anderen Touch bekommen, je nachdem, wie man dieses Konzept dann auch mit welchen ja, Vorstellungen von Gesellschaft man das auch verknüpft. Und wir haben ja auch in unseren Studien damals auch bei der letzten Mittelstudie gesehen, dass diese, wir nennen das Marktförmigkeit, also diese Orientierung an so wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, dass das eben auch gerade bei jungen Menschen noch stärker ausgeprägt ist als jetzt in anderen Altersgruppen. Und das macht ja auch Sinn vor dem Hintergrund jetzt, dass wir wissen, dass das auch immer mehr in den Schulalltag einfließt. Und da war ich doch sehr erstaunt, als ich das gesehen habe, dass dieses Entrepreneurship Education wirklich jetzt auch so eine Leitlinie für Schulen ist. Und man darf da, würde ich sagen, aus meiner Sicht nicht vergessen, dass diese Konzepte tatsächlich auch einen anderen, auch negative Aspekte mit sich bringen und muss die schon, würde ich sagen, auch reflektiert einordnen. Ja, Eva, jetzt würde ich übergeben, falls du noch was ergänzen möchtest.
Das war ja schon sehr ausführlich. Ich würde gerne noch so ein bisschen was ergänzen. Vielleicht noch mal zu dieser Frage, was ist das unternehmerische Selbst überhaupt? Und vielleicht, um darauf noch mal zurückzukommen, inwiefern Ökonomie und andere soziale Sphären oder Bereiche zusammenhängen. Und wir sprechen ja von der Ökonomisierung des Sozialen. Da kann man eben auch so sehen, dass dieses alldominante Leitbild des unternehmerischen Selbst, und Bröckling hat es eben auch nicht nur anhand von Management-Literatur herausgearbeitet, sondern auch anhand von Lebenshilfe-Ratgeber-Literatur. Also es geht nicht nur um die Anrufung von Managern an sich in der Wirtschaft, sondern von allen Menschen, die irgendwie mit dem Leben besser zurechtkommen wollen. Und die Lösung ist, optimiere dich selbst, sei unternehmerisch, kreativ, innovativ, flexibel, und dann wirst du es auch schaffen. So, das ist dieses Leitbild. Und was eben Bröckling oder auch Foucault sagen mit Blick auf dieses Leitbild, ist, dass es eine Form der Regierungspraktik ist, die eine Subjektivierungsform von ökonomischen Logiken, die eigentlich eine politische Regierungspraktik sind, in die Individuen hinein, was eben über solche Leitbilder funktioniert. Wenn sich die Individuen dann daran orientieren, übersetzt sich so ein politisches Programm als Regierungsform in individuelle Einstellungen. Und da haben wir eben in den Surveys, in den Einstellungsumfragen versucht, das messbar zu machen. Inwiefern orientieren sich denn die Individuen messbar an so einem Leitbild? Das vielleicht nochmal ergänzend dazu, um zu verstehen, was dieses unternehmerische Selbst überhaupt sein soll. Also es verbindet irgendwie eine ökonomische Logik mit individuellen Einstellungen und eben Subjektivierungsformen. Und die Literatur zur Ökonomisierung des Sozialen sagt halt, dass das die totale Ökonomisierung des Sozialen ist, weil es bis in die Selbstkonstruktion der Individuen hineingeht, eben diese ökonomische Logik, das unternehmerische Denken. Und das Problem, aber das hat der Amelie jetzt eben auch schon gesagt, ist eben, wenn dieses sei unternehmerisch, optimiere dich selbst, wenn das zum Allheilmittel für alle möglichen sozialen Probleme wird, die aber auch strukturelle Ursachen haben können, wo man eben nicht als Individuen über Selbstoptimierung aus möglicherweise sozialer Prekarität. Manche Menschen können das nicht über Selbstoptimierung lösen. Und das unternehmerische Selbst wird dann zum Problem, wenn das nur noch das einzige Mittel ist, um solche gesellschaftlichen Ungleichheiten auszugleichen. Weil dann wird es eben rabiat und dann sind wir bei so einem negativen Freiheitsbegriff. Aber da kommen wir später ja auch nochmal drauf. Vielleicht das nochmal ergänzend.
Ja, das finde ich hochgradig spannend, weil ich viele Sachen auch in meinem Schulalltag so einfach beobachten kann. Und diese Begriffe ermöglicht es auch zu benennen. Also eine Sache, die jetzt klar beschrieben wurde, ist diese Tendenz, ist auch schon angelegt in der Logik des Ökonomie als Faches, dieser methodologische Individualismus, also der sehr starke Fokus auf den Einzelnen und das Ausblenden der strukturellen Rahmenbedingungen. Und wenn ich mir in den Schulbüchern anschaue, beispielsweise wie das Thema Unternehmertum eingeführt wird, dann ist die Herangehensweise nicht über die Strukturen, die Frage, welche strukturellen Rahmenbedingungen ermöglichen überhaupt unternehmerischen Erfolg, sondern die steigen immer ein mit dem Unternehmer als Person. Und da werden Fragen gestellt wie, du bist neugierig, du bist waghalsig, du bist ehrgeizig, du bist unruhig, du bist einfallsreich, du bist optimistisch, du bist lustig. Also immer dieses Appellieren an den Einzelnen und das Rückführen von unternehmerischem Erfolg auf die Eigenschaften des Einzelnen, ohne strukturelle Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen. Im anderen Schulbuch ist es noch stärker, da wird dann quasi dann postuliert, der erfolgreiche Unternehmenslenker ist eine Mischung aus Albert Einstein, James Bond, Willy Brandt und Milita Benz. Und das mag erstmal absurd erscheinen, aber leider ist es halt auch die Realität, in der die Schüler und Schülerinnen an dieses Thema rangebracht werden. Es werden gewiss ein paar strukturelle Rahmenbedingungen dann noch später auch angeschaut. Aber das Problem ist halt, dass diese Beschäftigung mit strukturellen Rahmenbedingungen deutlich komplexer ist und voraussetzungsvoller für Schüler und Schülerinnen und dem viel zu wenig Platz gegeben wird. Und das heißt, was hängen bleibt, ist wirklich dieses ja sehr stark individualisierende. Und das kann man auch wiederfinden bei den Schülern und Schülerinnen. Sei es einerseits, was Sie auch gesagt haben, diese Selbstoptimierung, Selbstkonstruktion. Es ist vielleicht ja so ein Randphänomen, aber ich finde es schon interessant, auch dieses Aufkommen der Gym-Kultur und der Optimierung des Körpers beispielsweise. Aber auch in der Wahrnehmung der Welt und Erklärung von sozialen Phänomenen beispielsweise habe ich in Anlehnung an Ihr Fragebogen mal geschaut in meinen Klassen, wie sieht's aus eigentlich mit dem Blicken von Schüler, Schülerinnen auf langzeitarbeitslose Menschen. Und da kann man schon feststellen, dass diese Langzeitarbeitslosigkeit sehr stark individualisiert wurde und auch dann verurteilt wurde. Also langzeitarbeitslose Menschen leben auf Kosten der Gesellschaft als Item, wurde von über 70% der Schüler, Schülerinnen dann auch so angenommen. Oder die meisten lange Zeit Arbeitslosen sind nicht wirklich daran interessiert, einen Job zu finden. Da sind über 60% der Ansicht. Und das sind so Sachen, die natürlich erstmal auf den ersten Blick auch erschreckend sind. Aber die Erklärung ist wirklich das, was Sie auch geschildert haben. Und Ihre Begriffe liefert dann auch eben ja die Werkzeuge, um das dann auch greifen zu können. Und das ist meine Hoffnung, wenn diese Werkzeuge auch in die Schulbücher reinkommen, dass ein Reflexionsprozess mit den Schülern und Schülerinnen stattfinden kann. Das wäre so ein bisschen mein Anliegen bei der ganzen Geschichte. Das Erschreckende ist jetzt allerdings, dass Sie ja erstmal dieses Konzept des unternehmerischen Selbst beschrieben haben. Und Sie schreiben auch in Ihren Texten, dass eine toxische Mischung entstehen kann, nämlich wenn dieses Leitbild des unternehmerischen Selbst auf einmal mit Krisenerfahrung gekoppelt wird, mit einer krisenhaften Gesellschaft. Und das dann Nährboden ist für unter anderem entsicherte Marktförmigkeit und libertärer Autoritarismus. Jetzt sind zwei neue Begriffe im Spiel. Und hier würde ich Sie bitten, erstmal ja zu erklären, was steckt dahinter. Also was ist entsicherte Marktförmigkeit? Was ist libertärer Autoritarismus? Und wie hängt das zusammen mit der Krisenerfahrung eines Subjektes, was sich als unternehmerisch selbst versteht?
Dann beginne ich vielleicht mal mit der sogenannten entsicherten Marktförmigkeit. Die Frage war ja, was ist das? Also das haben wir uns in der vorletzten Mitte-Studie angeschaut jetzt und haben eben geschaut, weil da eben sehr viel die Rede von Krisen, von Polykrisen war und ein Rahmenthema der vorletzten Mitte-Studie war eben, was passiert mit den Menschen, welche Mechanismen lösen solche Krisenerfahrungen aus und wie hängt es mit unterschiedlichen Einstellungen zusammen? Und wir haben uns eben angeschaut, wie hängt eigentlich dieses unternehmerische Selbst, über das wir schon gesprochen haben, also Menschen, die sich stark an diesem Leitbild orientieren, Optimierung, Flexibilität etc., wie hängt das, was passiert eigentlich, wenn die sich durch Krisenerfahrungen, wenn die Krisenerfahrungen haben, wenn sie das Gefühl haben, okay, bei mir geht es so oder so nicht voran, egal wie stark ich mich optimiere. Ich fühle mich gerade selber stark betroffen von den sozialen, ökonomischen Krisen. Es geht bergab, obwohl ich mich versucht habe anzupassen an diesen Unternehmergeist. Und genau diese Gruppe haben wir uns eben angeschaut. Was passiert eigentlich mit denen? Und haben eben vier Gruppen gebildet. Einmal die entsichert marktförmigen eben, wo diese Krisenerfahrung und das unternehmerische Selbst zusammenkommen. Und haben da letztlich festgestellt, im Vergleich zu den anderen vier Gruppen, also die sicheren marktförmigen, dann die weniger marktförmigen etc., haben gesehen, dass hier sehr stark rechtsextremistische Einstellungen vertreten werden, Verschwörungsglaube, illiberale Orientierung, also sowas wie die Ablehnung von Minderheitenrechten und Rechtsstaatlichkeit, rechtspopulistische Einstellungen bis hin zur Befürwortung von politischer Gewalt. Und deswegen haben wir von so einem entzündungsfähigen Einstellungsgemisch gesprochen. Also wenn diese Krisenerfahrung mit dieser Selbstoptimierung zusammenkommt, dann können wir das beobachten in unseren Daten, dass sich da eben sehr, sehr stark eine Menschenfeindlichkeit und antidemokratische Haltungen entwickeln, bis hin zu Gewaltbefürwortung. Das vielleicht so viel zur entsicherten Marktförmigkeit. Und an diese Analysen haben wir eben mit dem libertären Autoritarismus. Also libertärer Autoritarismus schließt daran so ein bisschen an. Wir haben uns eben in dieser vorletzten Studie angeschaut, inwiefern mit so einer entsicherten Marktförmigkeit eigentlich Einstellungen, die man als libertären Autoritarismus bezeichnen kann, einhergehen. Das heißt sowas wie eine Ablehnung der Regierung, sowas wie eine Entsolidarisierung, autoritäre Haltungen. All das haben wir eben auch gesehen. Das geht stark Hand in Hand mit dem unternehmerischen Selbst in Kombination mit Krisenerfahrung. Und genau diesen libertären Autoritarismus haben wir uns jetzt eben in der letzten Studie noch mal genauer angeschaut. Und ich weiß nicht, Amelie, willst du mal übernehmen oder soll ich weitergehen?
Ja.
Ich kann auch, wie du willst.
Nee, also genau, den haben wir uns da angeschaut. Vielleicht muss man noch sagen, dass es nicht ein ursprüngliches Konzept von uns ist, sondern das geht auf Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey zurück. Die haben das erste Aspekte des libertären Autoritarismus, das war das erste Buch und jetzt haben sie noch mal ein zweites Buch dazu geschrieben. Genau, und wir haben eben zum ersten Mal das dann quasi auch so quantitativ versucht, uns dem auch anzunähern in der vorherigen Mitte-Studie. Und ja, das hat Eva ja schon gesagt, haben dann eben auch gesehen, dass das mit rechtsextremen Einstellungen einhergeht, mit einer Billigung von politischer Gewalt, aber eben auch mit Abwertungsformen gegenüber bestimmten Personengruppen. Und das hatten Sie ja auch, da sind eben Langzeitarbeitslose, sind da auch immer so ein... Ja, eine Gruppe, die unter diesem Stigma der also wirtschaftlichen, in Anführungszeichen, Unprofitabilität leidet. Das sind aber auch obdachlose Menschen oder Menschen mit Behinderung und denen schlägt eben dann diese geballte Ablehnung und Abwertung entgegen.
Vielleicht, um den Bogen jetzt zum libertären Autoritarismus nochmal zu schließen. Was ist überhaupt libertärer Autoritarismus? Also du hattest ja schon gesagt, das schließt an die Analyse von Amlinger und Nachtwey. Und letztlich ist es eben genau die, ich würde sagen, es ist, man kann es als politische Ideologie bezeichnen, worin sich eben dieses Unternehmerische, dieses Wirtschaftliche, dieses Libertäre, Entsolidarisierende verbindet mit autoritären Haltungen. Einerseits Autoritarismus verstanden als die Setzung des eigenen Selbst als absolut dominante Macht sozusagen. Und jeder, der dem Selbst, der Verwirklichung der Freiheit des eigenen Selbst in die Quere kommt, der wird sozusagen abgewehrt, ausgegrenzt, abgewertet. Und da haben wir eben dieses autoritäre Element, wenn man auf die Freiheit des eigenen Ich guckt. Ein anderes autoritäres Element, und das haben wir jetzt eben in der letzten Untersuchung uns angeschaut, ist eben auch der klassische Autoritarismus. Und da haben wir uns eben angeschaut, wie stark hängt eigentlich dieser klassische Autoritarismus, also dieser Wunsch nach einer starken Führerperson, nach jemanden, der uns führt und sagt, wo es lang geht, wie hängt der eigentlich mit diesem individuellen, absolut gesetzten Freiheitsgedanken zusammen, was ja eigentlich fast schon widersprüchlich ist, denn Individualismus und Freiheit und Libertarismus ist ja ursprünglich mal eher eine Gegenbewegung zu Autoritarismus, autoritären Führerpersonen oder hierarchisch strukturierten Gesellschaften, wo einer oben allen sagt, wo es lang geht. Aber was man eben in den Einstellungen beobachten kann, ist, dass genau diese Dinge Hand in Hand gehen momentan und sehr, sehr stark miteinander korrelieren. Also dieser Wunsch nach individueller Freiheit und die Absolutsetzung geht Hand in Hand mit diesem klassischen autoritären Wunsch nach einer starken Führerperson. Und das beobachten wir eben, und das ist letztlich der Gehalt von libertärem Autoritarismus. Und wir haben halt in unserer Studie ungefähr 25% in der deutschen Bevölkerung, die dieser Einstellungskombination zustimmen, also ein Viertel. Und wir mit Elon Musk und den anderen Tech-Giganten, aber auch Andrew Tate könnte man da auch drunter ordnen. Die bezeichnen wir so ein bisschen als Galionsfiguren, als Figuren, die diese Verbindung eben personifizieren. Also diese Verbindung aus Selbstoptimierung, individueller Freiheit und aber dem klassisch Autoritären, was eigentlich eher rückwärtsgewandt ist. Also genau, vielleicht so viel. Amelie, ergänze mich gern, wenn ich was vergessen habe.
Ich wollte einen Element vielleicht noch, was da auch immer mitschwingt, ist auch so eine Anti-Institutionshaltung, also diese Destruktivität auch dem Staat gegenüber. Also man will auf der einen Seite eine starke autoritäre Führerfigur und gleichzeitig ist man aber diesen demokratischen Institutionen gegenüber absolut skeptisch und ablehnend. Also das meint diese auch illiberale Demokratievorstellungen. Also das geht bis hin zu, man glaubt nicht mehr, dass Wahlen dass Wahlen korrekt ablaufen hier in Deutschland, aber auch man vertraut den öffentlichen Medien nicht mehr. Genau, also dieses Skepsis gegenüber Wissenschaft, gegenüber den staatlichen demokratischen Institutionen und also Skepsis auf der einen Seite bis hin zu eben Ablehnung und diesem destruktiven Element von, das muss alles grundlegend quasi neu aufgezogen werden und zerstört werden. Und ja, das ist eben gerade diese Vorstellung, die da so mitschwingt, die sehr gefährlich ist und die auch eben immer von diesen, wie wir Eva jetzt gesagt hat, diesen Galionsfiguren eben so mitschwingt. Wir erinnern uns an die Kettensäge und so weiter. Also ja, das macht das auch so gefährlich mit Blick auf Rechtspopulismus und die politische Lage aktuell.
Ja, kann ich da vielleicht noch mal was zufügen, Herr Kersting, weil das finde ich wirklich relevant irgendwie mit Blick auf diese Rhetorik, diese libertär-autoritäre Rhetorik von den Tech-Giganten, die ja da sehr, sehr stark Einfluss auf den ganzen politischen Diskurs nehmen. Und warum, glaube ich, diese politische Erzählung so verfängt, auch möglicherweise insbesondere unter jungen Menschen, ist eben diese Utopien, die sie von Gesellschaft haben. Vielleicht in einer Zeit, wo uns halt von anderen politischen Bereichen die Utopien ein bisschen fehlen. Also es gibt keine so Vorstellung, in welche Richtung, positive Vorstellungen, in welche Richtung kann die Gesellschaft denn gehen? Oder da könnte man noch dran arbeiten. Und die Libertär-Autoritären haben halt so eine Utopie, so eine Tech-Total-Optimierungs-Utopie, so vom ewigen Leben, von tech-optimierten Übermenschen, von höheren Lebensweisen, wo die Technologie eben den menschlichen Geist, die Seele und das Potenzial befreien kann. Das sind so ein bisschen diese Erzählungen, die kann man nachlesen in dem sogenannten techno-optimistischen Manifest, beispielsweise von Marc Andreessen. Und also die haben so eine Utopie, wo man die Menschheit irgendwie weiterentwickeln kann. Und ich glaube, dass diese Erzählungen halt verfangen, insbesondere unter jungen Menschen, weil sie irgendwie so eben gerade innovativ sind, weil sie technologisch interessant sind. Und da würden wir halt sagen, ja, Vorsicht, diese Erzählungen, die koppeln sich eben mit dieser ökonomistischen Abwertung oder mit der Einteilung von Menschen, Bewertung von Menschen nach Nützlichkeit. Und da ist eben der Anschluss zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit etc. Aber ich glaube, dass diese Utopien total wichtig sind, um den Hype zu verstehen.
Ja, unbedingt. Also das speist auch daher, dass viele dieser Tech-Giganten selbst ganz, ganz leidenschaftliche Science-Fiction-Leser gewesen sind in der Vergangenheit und auch sehr viel dieser Utopien jetzt mit ihren Marketingstrategien verbinden. Und das erweckt einfach dann auch Sehnsüchte und aber so politische andere Utopien, wie Sie sagen, zu entwickeln, wäre etwas ja doch heutzutage sehr ratsames, aber auch eine große Herausforderung. Das Spannende ist, dass die Utopien, wie Sie auch gesagt haben, dazu führen, dass bestimmte Normen sich verschieben. Und sozialpsychologisch kann man das ja leider sehr gut beobachten und das geschieht auch recht schnell. Ich habe so eine Situation im Kopf beispielsweise, wo ich mit der Abiturklasse über den öffentlichen Raum dann gesprochen habe und wir hatten als Beispiel Überwachung des öffentlichen Raums am Frankfurter Hauptbahnhof, wo jetzt die Kameras in einer Pilotprojektphase KI-gestützt in Echtzeit Gesichter, aber auch Gesichtsregungen analysieren. Und ich bin mir ganz sicher, vor ein paar Jahren wäre da eigentlich wahrscheinlich die Diskussion noch 50-50 in der Klasse gewesen. Und da bis auf zwei Schülerinnen standen alle auf der Seite, das ist voll in Ordnung, das gehört so. Und das ist halt dieser Widerspruch zwischen einerseits einem starken Wunsch nach Freiheit auf einer persönlichen Ebene, wie Sie gesagt haben, aber gleichzeitig so vielleicht ein Nicht-Sehen, Nicht-Sehen-Wollen von Strukturen, die auf einer strukturellen Ebene doch sehr stark auch in Richtung Führung gehen oder halt diese Freiheit einschränken. Und der Freiheitsbegriff ist hier sehr zentral. Eine andere Sache, wo ich diese Verschiebung festgestellt habe im Unterricht, ist, dass Zitate von rechtsextremen Persönlichkeiten vor ein paar Jahren noch als solche im Unterricht gezeigt werden konnten und auch als solches von den Schülern gelesen wurden. Und heutzutage bei eigenen Zitaten habe ich den Eindruck, die werden nicht mal als solche wahrgenommen. Es sind Zitate da, die eigentlich als normal angesehen werden. Und da habe ich im Unterricht echt Probleme mit, dass sich auch da so eine Norm verschoben hat und ich Rechtsextremismus erstmal ganz anders sichtbar machen muss, weil doch viele Sachen mittlerweile normal geworden sind. Und da komme ich zum nächsten Punkt, nämlich Sie haben auch sehr eindrücklich beschrieben, wie diese Entwicklung, die Sie beschrieben haben, zu Rechtsextremismus führt. Und in den Mitte-Studien, auch in der letzten Mitte-Studie, es ist erschreckend zu lesen. Also es ist einfach unglaublich gut dokumentiert und auch nachvollziehbar, wie dieser Prozess vonstatten geht. Es wird, also mir wurde da Angst und Bange nochmal. Und jetzt wäre meine Bitte, wie führen Sie das Ganze weiter jetzt? Also unternehmerisch selbst, Krisenerfahrung, libertärer Autoritarismus und die aktuelle Situation Rechtsextremismus wird doch auch einige Wahlen bevorstehen haben und auch mit Sorge drauf blicken. Wie wird quasi dann Ihre Argumentation in die Richtung weitergehen?
Ja, also ich fange vielleicht mal ganz kurz an, Eva, dann steigst du ein. Also ich finde auch, dass also was Sie im Klassenzimmer sozusagen beobachten, ist ja eigentlich ein kleiner Ausschnitt von dessen, was sich auch in Bundestagsdebatten, in Wahlkämpfen, in der Öffentlichkeit zeigt. Also diese Normverschiebung, die sehen wir, glaube ich, echt an allen Ecken und das kommt natürlich auch mit dem wahnsinnigen Wahlerfolg der AfD auch zusammen. Die setzen Themen und die können das Meinungsklima in weiten Teilen, glaube ich, sehr gut dominieren. Mit Blick auf die Wahlkämpfe, das wird sich zeigen, wie sich das auch durchsetzen kann und wie die anderen politischen Parteien dagegenhalten können. Aber auch jetzt nochmal davon so ein bisschen abstrahiert, sehen wir ja auch gerade diese tatsächlich auch diesen unter dem Wirtschaftsaspekt auch eine Verschiebung, finde ich, von bisherigen Sicherungssystemen. Also das geht bis hin zu, Rente soll jetzt jeder individuell vorsorgen, Zahnarztkosten und so weiter, die ganzen Debatten der letzten Wochen. Und auch das trifft, finde ich, wieder auf so einen Entsolidarisierungskern. Und das ist mir vorhin, jetzt muss ich leider einen etwas weiteren Bogen noch schlagen, zu der Schule zurück und zu den Schülerinnen und Schülern, weshalb diese Entrepreneurship Education auch unbedingt mit einer Reflexion auch noch versehen werden muss, weil es natürlich auch wahnsinnig Druck ausübt. So stelle ich mir das vor, auf junge Individuen in unserer Gesellschaft aktuell. Weil wenn ich nämlich sehe, also wenn ich sage, Langzeitarbeitslose sind selber schuld, bedeutet das natürlich auch im Umkehrschluss, ich darf da niemals hinkommen, weil dann wird sich auch niemand für mich einsetzen. Und das verhärtet sozusagen auch diese, finde ich, so dieses Zusammenleben. Und das wird gerade, das ist meine persönliche Meinung, politisch auch sehr, sehr stark bedient. Genau, was ich mit Sorge betrachte. Eva, jetzt vielleicht du nochmal, das war ein bisschen eine persönlichere Einschätzung.
Ja, danke, Amelie. Würde ich alles teilen und vielleicht daran anschließen, auch nochmal mit Blick auf Schule und diese Förderung des unternehmerischen Selbst, was Sie in der Entrepreneurship Education ja angedacht haben, vielleicht nochmal als Impuls unsererseits, denn wir haben ja die demokratierelevanten Formen jetzt so ein bisschen rausgearbeitet, was passiert, wenn ich das absolut dominant setze über alle gesellschaftlichen Bereiche, dieses unternehmerische Leitbild, weil es einfach eben zur Entsolidarisierung, zur Individualisierung, Vereinzelung von Menschen in sozialen Problemlagen führt. Also unser Vorschlag wäre, glaube ich, das hatten wir in unserem Wochenschau-Artikel auch so ein bisschen rausgearbeitet, ist, dass man sich halt als Gesellschaft, und da spielt natürlich die Schule und die Bildung in der Schule eine total wichtige Rolle, auch mal überlegen müsste, nach welchen Leitbildern, nach welchen Prinzipien wollen wir eigentlich leben, vor dem Hintergrund, dass wir davon ausgehen können, dass immer mehr und mehr Krisen kommen werden. Wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder nur auf sich selbst achtet und manche schaffen es und sind wahnsinnig erfolgreich durch ihre Selbstoptimierung und was weiß ich was? Oder wollen wir auch eine Gesellschaft, wo wir eben auch sozial Schwächere, strukturell Benachteiligte solidarisch mitnehmen können, um sie eben nicht auszugrenzen. Und das heißt, dass man es heißt ja nicht, dass man die Entrepreneurship, unternehmerische Tugenden verteufeln muss, ja. Aber es heißt auf jeden Fall, dass man vorsichtig reflektieren muss, was passiert, wenn wir keine anderen Leitbilder und Normen mehr in der Gesellschaft haben, als nur dieses unternehmerische Freiheitsdenken, was eben keine Rücksicht auf Verluste nimmt. Und dass es eben gesellschaftlich relevant wäre, eben auch sowas wie Solidarität mit sozial Schwachen. Das klingt jetzt so ein bisschen romantisierend, aber genau das meinen wir, glaube ich. Also, dass man vielleicht das auch wieder schick und cool und en vogue macht, dass man eben nicht nur auf sich selbst achtet, sondern auch auf andere, die eben strukturell möglicherweise nicht die Möglichkeiten haben, wie ich selber. Also, dass man sowas wieder so ein bisschen auch in positive Utopien packt, auch in einem schulischen Curriculum. Und letztlich ist das die Grundlage für Demokratie. Denn es gibt keine Demokratie, und das habe ich im Laufe meiner Forschung zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit auch verstanden, so sperrig wie das Konzept ist, wenn ich Minderheitengruppen nicht schütze, wenn die keine Teilhabe haben, dann gibt es keine Demokratie und dann schlittern wir in ein autoritäres System hinein. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass wir die jungen Leute auch mit coolen Visionen, dass wir denen eine Alternative zu diesen individualistischen, ausgrenzenden Unternehmernormen geben, die eben cool sind. Ja, ja. Jetzt habe ich auch viel geredet, aber das wäre auch ein bisschen persönliche Gedanken vielleicht. Ja.
Ja, sind wichtige Gedanken, passen auch zum heutigen Tag. Heute hat Human Rights Watch die aktuelle Studie rausgebracht und mal betont, dass Demokratie ohne Schutz von Minderheiten nicht funktioniert. Und wenn diese Rechte verschwinden, auch Demokratie gefährdet ist. Das ist halt dieser erweiterte und etwas komplexere Demokratiebegriff, der sich nicht reduzieren lässt auf wir gehen wählen und haben sonst Freiheiten. Und dieser Freiheitsbegriff ist sehr zentral, auf den will ich nochmal kurz zu sprechen kommen anschließend. Und in puncto Druck, was Frau Nickel gesagt hat, das ist ganz wichtig auch, was macht es mit den Schüler, Schülerinnen? Und ich glaube schon, dass wenn wir im Unterricht Entrepreneurship Education unterrichten oder dieses Unternehmerische mit im Unterricht thematisieren und dieses nicht reflektiert tun und auch ohne die Strukturen zu betrachten, es einfach ein großer Druck entsteht. Beispielsweise, allein die Zahlen sind schon widersprüchlich. Die Schüler lernen beispielsweise, es gibt 3 Millionen Arbeitslose und sie lernen, es gibt 0,6 Millionen offene Stellen. Und gleichzeitig lernen sie, dass Arbeitslossein irgendwie ja selbstverschuldet ist. Was lernen sie quasi dann? Ja, naja, da muss man halt gründen. Und wer nicht gründet, ist selbst schuld. Das heißt, 2,4 Millionen Menschen sind selbst schuld, weil sie nicht gegründet haben. Das wäre die Extremform der Auslegung. Aber dass sowas nicht passiert, setzt voraus, dass sowas auch eingebettet ist im Unterricht. Und dass man auch die Frage stellt, die sie auch im 2015 im ersten Satz ihres Artikels dann, die Gefährdung des Sozialen im hochentwickelten Kapitalismus, diese Frage stellen oder diese Beobachtung. Nämlich, sie schreiben, die Qualität einer Gesellschaft bemisst sich am Umgang mit ihren schwachen Gruppen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da will ich nochmal zum Freiheitsbegriff kommen. Da wird häufig argumentiert mit dem Begriff der Freiheit. Warum soll ich meine Freiheit einschränken und mich mit schwachen Gruppen beschäftigen? Und heutzutage merke ich, dass da zwei unterschiedliche Freiheitsbegriffe konkurrierend im Raum stehen. Und das den Schülern zu vermitteln, ist nicht ganz einfach. Es wäre meine Bitte an Sie, können Sie noch mal vielleicht kurz skizzieren, was ist der Unterschied zwischen diesem libertären Freiheitsbegriff und einem eher sozial-soziologischen, politischen Freiheitsbegriff? Inwiefern unterscheiden die sich? Die Hoffnung bei mir ist, dass die Erklärung dann auch in den Unterricht vielleicht einfließen könnte.
Ich würde vielleicht mal starten, Eva, du kannst dann anschließen. Ja. Also auf der einen Seite dieser libertäre, unternehmerische Freiheitsbegriff, da wird Freiheit immer als individueller Besitz verstanden. Also ich besitze meine Freiheit und muss sie verteidigen gegenüber meist staatlichen Institutionen, die da eingreifen oder anderen Personen, die hierher kommen und mir diese Freiheit nehmen wollen. Was da ausgeklammert wird, sind eben so externe Abhängigkeiten. Also, dass auch ich in der Gesellschaft abhängig bin von gesellschaftlichen Institutionen, von dem Funktionieren von meinen Mitmenschen und dass das eigentlich auch sozusagen kein Beschneiden meiner Freiheit ist, sondern eigentlich auch meine Freiheit ermöglicht. Genau, und das ist, glaube ich, so auf der einen Seite dieser Freiheitsbegriff und auf der anderen Seite gegenüberstellend würde ich sagen, wenn man das mehr sozialer denkt, dann ist es eben Freiheit ein gesellschaftlich vermitteltes Gut. Also die Gesellschaft kümmert sich in dem Sinne darum, dass ich mich frei entwickeln kann. Das muss mir auch nicht alles gefallen, aber ich glaube, man muss da schon die Vorstellung auch beibehalten, meine Freiheit hört nicht da auf, wo die Freiheit meines Gegenübers anfängt, sondern fängt da auch erst an. Also ich kann nicht, oder ich würde das so sehen, ich kann nur frei sein, wenn das meine Mitmenschen auch sein können. Und ja, also eben diese auf der einen Seite sehr besitzergreifende, abgeschottete, verteidigende Vorstellung von Freiheit und auf der anderen Seite eben als gesellschaftlicher Modus, also als das, was wir uns alle hier füreinander wünschen und auch gesellschaftlich vermittelt sehen wollen und weshalb wir, glaube ich, auch dann bekommt, glaube ich, auch diese so staatliche Institutionen bekommen dann vielleicht auch einen anderen Blickwinkel. Also wenn man sie eher auch dazu sieht, was geben die mir eigentlich auch, um meine individuelle Freiheit entwickeln zu können oder verwirklichen zu können. Ja, Eva.
Ja, also ist ja kaum was zuzufügen, finde ich. Vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht. Also es ist einerseits eben diese radikal verstandene negative Freiheit, die eben keine Rücksicht auf die Freiheit anderer nimmt. Und im Gegenzug ist ein positiver Freiheitsbegriff eben einer, wo demokratische Prinzipien nochmal die oberste Richtschnur sind und vor vielleicht meiner eigenen Selbstverwirklichung stehen und daraus dann eben auch Freiheitsrechte anderer resultieren. Und dass diese demokratischen Institutionen eben die Freiheit aller sichern, das hat Amelie ja schon erklärt. Und wenn ich keine Rücksicht auf die Freiheit anderer nehme, dann lehne ich auch die sozialen Institutionen und eigentlich letztlich auch die Demokratie ab, wenn ich meine eigene Freiheit über alles andere setze. Und das ist dann der negative Freiheitsbegriff, der eben auch in Abwertung und Ausgrenzung und Desintegration mündet, so wenn den alle so denken. Aber ich glaube, Amelie hat das schon umfassend auch, habe ich eigentlich nichts mehr zuzufügen sonst.
Gut, vielen Dank. Ja, ich finde diesen Freiheitsbegriff enorm wichtig. Der Freiheitsbegriff kommt im Politikunterricht vor, im Wirtschaftsunterricht nicht. Und da hat er trotzdem, glaube ich, ein sehr großes Potenzial. Dieses Potenzial haben Sie gerade skizziert. Jetzt haben Sie viele sehr voraussetzungsvolle, aber auch sehr gewinnbringende Begriffe vorgestellt. Ich denke da unter anderem an das unternehmerische Selbst, an libertärer Autoritarismus, an entsicherte Marktförmigkeit, an Entsolidarisierung, an Selbstkonstruktion und Selbstoptimierung. Also es ist ein richtig großer Werkzeugkoffer. Meine Frage wäre jetzt für den Unterricht oder für ein Schulbuch, welche Begriffe wären aus Ihrer Perspektive für Schüler, Schülerinnen Begriffe, die einerseits zugänglich sind und andererseits Schüler und Schülerinnen als Denkwerkzeuge auch weiterbringen könnten, die sich auch die von Schülern und Schülerinnen angeeignet werden könnten und in ihrem Denken weiterbringen. Was würden Sie empfehlen? Nochmal ganz kurz zum Hintergrund der Frage, dass Schulbücher funktionieren oder auch Unterricht meistens entweder mit Bildern oder mit Schlüsselkonzepten. Und ich versuche im Podcast immer wieder entweder bestimmte Bilder oder bestimmte Begriffe etwas sichtbarer zu machen, mit der Hoffnung, dass sie dann irgendwann auch mal sickern in einen Buchkontext oder Schulkontext. Und es geht quasi um die Sichtbarkeit einzelner Begriffe. Und die Frage wäre dann, welchen Begriff würden Sie gerne etwas sichtbar machen? Und der quasi das Potenzial hat, so einen Eingang in dieses Thema zu ermöglichen.
Sie haben eigentlich die Begriffe genannt. Also was ich glaube, der Begriff libertärer Autoritarismus, also den einfach reflektierend einordnen. Es gibt ja Menschen, die der funktioniert ja auch unter dem Begriff Rechtslibertarismus oder einfach nur Libertarismus, dass man einfach das einordnet und auch alles immer kritisch sich anguckt. Und beim libertären Autoritarismus ist es eben gerade dieses Kippen des Libertarismus in das Rechtslibertäre. Und dass man eben diese Gefahren mit reflektiert. Deswegen, also dieses Begriffskonglomerat, Rechtslibertarismus, libertärer Autoritarismus und Libertarismus vielleicht, das glaube ich, fände ich wichtig, weil das gerade momentan ja so eine dominante oder relevante Strömung ist, die irgendwie auch irgendwie an der Demokratie rüttelt, würde ich so sagen. Ja. Und das andere finde ich auch, Sie haben es gesagt, also der Begriff des unternehmerischen Selbst, weil das taucht ja überall auf und die jungen Menschen, die Schülerinnen begegnen diesen Tugenden, diesem Leitbild ja überall und ja sogar auch in der Schule, wie Sie ja schon erzählt haben, wie eben auch in diesem Entrepreneurship Education ja auch ausbuchstabiert ist. Und ich glaube, ich fände es wichtig, genau das eben auch mal von allen Seiten sich anzugucken. Wann ist sowas vielleicht sinnvoll? Wo sind die Gefahren? Und dann eben, da kann man sich eben auf unsere Analysen beziehen und unsere Perspektiven und und was kann man dem entgegensetzen? Was wären denn Alternativen? Also ich glaube, diese beiden Begriffe, libertärer Autoritarismus und unternehmerisches Selbst und dann natürlich so Sachen wie Entsolidarisierung. Aber die Begriffe haben Sie eigentlich alle schon genannt. Amelie, fällt dir noch was ein?
Ich würde mich anschließen, vielleicht nur noch ergänzend also auch diese Vorstellung von so, wir haben das jetzt genannt mit Brückenideologien, das ist jetzt auch wieder ein relativ sperriger Begriff, aber einfach die Vorstellung auch, mit was das einhergeht. Also das eben auch diese, das hatte Eva auch vorhin gesagt, diese Tech-Optimierung, also diese ganzen Galionsfiguren, die wir da haben, die sich jetzt ja auch immer mehr ins Politische einmischen, ne? Und die durch diese Plattformlogiken einfach einen wahnsinnig großen Resonanzraum haben, gerade bei jungen Personen, aber auch nicht nur, also auf gar keinen Fall ausschließlich in dieser Altersgruppe, dass man sieht, was die damit auch noch mit transportieren. Also auch wenn das vielleicht als Selbstoptimierung und so ein bisschen auch Tech-Fantasy irgendwie einherkommt. Ich meine, teilweise bauen die sich lassen die sich irgendwie Inseln aufschütten und abschotten und planen irgendwie so in Bunkern sich zu verschanzen und militärisch zu verschanzen, wenn es um dann Ressourcenverteilungskonflikte geht. Also das ist auch alles nicht harmlos, was da passiert. Und das vermischt verschiedene Themen. Also was wir da aus den USA auch sehen, ist, dass das auch ganz stark in so eine religiöse Ecke auch mit reingeht. Genau, also Brückenideologien oder Brückenkonzepte. Also das wäre vielleicht noch so ein Ansatz, wie auch Dinge zusammenhängen und was da vermeintlich auch noch dahinter steht, dass man so eventuell nicht auf den ersten Blick sieht oder vielleicht verknüpfen kann. Ja.
Ja, total. Und das haben wir ja jetzt, das vielleicht noch ergänzend in unserer letzten Analyse, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, da haben wir uns den libertären Autoritarismus als politische Ideologie, also auf Einstellungsebene ja nochmal angeschaut, wie der eigentlich zur Normalisierung von rechtsextremen Einstellungen beiträgt. und haben ihn so ein bisschen als Brückenerzählung, die eigentlich so ein bisschen unverdächtig erstmal daherkommt, eben über diese Visionen und die Tech-Erzählungen, aber nachweisbar in den Daten eben oder auch in der politischen Agitation. Es gibt ja den Schulterschluss zwischen AfD und Elon Musk und einfach Menschenfeindlichkeit transportiert, aber es ist halt nicht so deutlich sichtbar auf den ersten Blick. Genau, das finde ich ja super Punkt, würde ich auch so unterstreichen, ja.
Ja, wahnsinnig spannend. Also dieser Punkt ökonomische Theorie als politische Ideologie, die sich auch ganz konkret im Habitus von Schülern und Schülerinnen beispielsweise äußert und vielleicht auch lebensalltagsprägend ist, ist ein unglaublich spannender Punkt und ihr Werkzeugkasten mit den ganz zahlreichen Begriffen drin, Denkwerkzeugen, ermöglicht das Ganze auch zu greifen und zu denken. Deswegen, Frau Groß, Frau Nickel, ich danke für Ihre Zeit und das überaus interessante Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ebenso. Und vielen Dank, dass Sie das Thema auf die Agenda bringen. Das finde ich richtig gut.
Genau. Und für die ganze Arbeit, die Sie auch machen, auch solche Themen an Ihre Schülerschaft heranzutragen. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich und bestimmt hilfreich.
Ja, ich will es hoffen. Dankeschön. Einen schönen Tag noch.
Okay, ebenso. Tschüss.
Ebenso. Tschüss.